Ich bin ja selber Musiker schon lange, so seit der Teenagerzeit, da hat sich so meine Leidenschaft für Musik entwickelt und eigentlich in allen Gemeinden, wo ich so bisher war, habe ich dann auch immer im Musikteam mitgespielt. Und vor vielen Jahren war ich in einer Gemeinde, bin neu da dazugekommen, war dort angestellt als Jugendpastor und da gab es natürlich auch Bands, gab sogar ziemlich viele Musiker und unter anderem war in einer dieser Bands ein Schlagzeuger, der war damals so, ich schätze mal Anfang, Mitte 40, richtig netter Kerl. Wir haben uns sehr gut verstanden, weil wir hatten einen ähnlichen Musikgeschmack. Und er hatte eine riesen Plattensammlung zu Hause mit richtig altem christlichen Rock. So, und habe ich total drauf gestanden zu dieser Zeit. Also es musste immer auch krachen und so und laut sein. Das war mein Ding. Und er kannte alles. So aus der Zeit der 70er, 80er. Der kannte sich richtig aus. Das merkte man, wenn man sich mit ihm unterhalten hat. Und er hat auch gesagt, er ist ein leidenschaftlicher Musiker. Und das hat man auch gespürt in diesen Gesprächen. Und dann, nachdem ich so ein paar Wochen in der Gemeinde war, wir haben auch mal hin und wieder zusammengespielt in einer Band und ich habe ihn sonntags im Gottesdienst gehört, da fiel mir auf, sag mal, der spielt ja bei jedem Lied genau das Gleiche. Egal ob Ballade oder Rocksong, der spielt immer den gleichen Beat. Die Bassdrum, das ist so diese große Trommel da unten am Schlagzeug, die immer auf die 1 und die 3 und die Snare, das ist so diese knallende Trommel, die kommt immer auf die 2 und die 4. Das heißt, jedes Lied klang ungefähr so. Voll cool. Ist einer der wenigen Beats, die ich auch am Schlagzeug fehlerfrei spielen kann. Deswegen, der ist super, ich finde den klasse, aber halt nicht bei jedem Lied. Und ich dachte mir so, sag mal, ah, irgendwie wäre es doch schön, wenn es mal so ein bisschen Abwechslung ist und nicht jedes Lied gleich klingt. Und dann habe ich mir überlegt, wie feedbacke ich ihm das jetzt? Denn man kann natürlich in einer hochsensiblen Art hingehen und sagen, du spielst immer das Gleiche, das klingt doof, mach was anders. So feedbackt man nicht. Also man sollte schon mal ein bisschen versuchen, das sensibel zu machen. Und dann dachte ich mir so, hey, ich frage ihn einfach mal, wie er zu Hause übt. Weil vielleicht spielt er in seinem Proberaum ganz andere Sachen, ganz andere Beats, aber er kriegt es irgendwie nicht hin, das auf die Lobpreissongs zu übertragen. Oder vielleicht traut er sich auch einfach nicht, am Sonntag mal was anderes auszuprobieren. Ich frage ihn einfach mal, wieso sein Stand ist und bin hingegangen, habe gesagt, du, wie übst du zu Hause? Und seine Antwort war, ach, ich übe eigentlich gar nicht. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wie, du übst gar nicht? Hast du kein Schlagzeug zu Hause? Du bist doch leidenschaftlicher Musiker, hast du gesagt. Und da meinte er so, ja, also ich spiele schon zu Hause. Ich lege dann eine CD ein von irgendeiner Band, die mir gefällt, und dann trommel ich dazu. Ja, und dann war mir auch klar, was er dazu trommelt, nämlich Pufka, Pufka, Pufka. So, die CD beschwert sich ja nicht. So, der CD ist das wurscht, weil da ist ja ein Schlagzeug schon drauf, was andere spielt. Und dann merkte ich so, okay. Der spielt immer nur den einen Beat und der ist damit absolut zufrieden. Das reicht ihm. Er sagt, ich muss gar nicht besser werden. Und ich merkte aber so, ey, mir reicht das eigentlich nicht. Ich möchte gern Schlagzeuger haben, der vielleicht einen zweiten zumindest kann, einen zweiten Rhythmus, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Und da merkte ich, okay, wir haben ganz unterschiedliche Positionen, ganz unterschiedliche Ansprüche. Und das gibt's ja nicht nur in einer Band, in einem Musikteam. Ey, das gibt's ja auf der Arbeitsstelle. Das gibt's im Sportverein. Das gibt's auch in der Kirche, in der Gemeinde, dass auf einmal man merkt, hey, mein Gegenüber und ich, wir haben einen ganz unterschiedlichen Anspruch, einen ganz unterschiedlichen Standard. Wir sind uns gar nicht einig über der Frage, was ist eigentlich gut genug? Was ist gut genug, damit es am Sonntag auf der Bühne stattfinden darf? Wie gut muss jemand predigen können, damit er das hier am Sonntag darf? Wie gut musst du Kuchen backen können, damit man den im Bistro gedankenlos anbieten kann? Verbunden natürlich dann mit der Frage, ja, was ist denn eigentlich zu schlecht? Ja, ist es in Ordnung, denn wenn wir sagen, hey, guck mal, hier der Kinderdienst, den du machst, das ist toll, aber alle Kinder weinen danach. Das ist irgendwie, nee, das wollen wir nicht bei uns in der Gemeinde. Was ist zu schlecht? Was ist der Standard? Und dann kommt auch ganz oft die Frage, was ist denn übertrieben? Ist der Anspruch, den man hat, übertrieben? Setzt man die Maßstäbe zu hoch oder vielleicht zu niedrig? Ne, das sind ja Fragen, die kommen vor, über die haben wir hier ehrlich gesagt auch schon diskutiert in der Gemeinde mehr als einmal. Das Problem ist bei diesen Fragen, die beantwortet man ja immer subjektiv. Das bedeutet, ich gucke, was ist gut genug für mich? Was ist zu schlecht meiner Meinung nach? Was finde ich nicht gut genug? Aber du hast da vielleicht eine ganz andere Meinung zu, weil du kommst mit einem anderen Gedanken, mit einem anderen Standard. Und eine dritte Person hat wieder eine ganz andere Meinung dazu. Ja, wie regelt man das denn jetzt? Man kann natürlich sagen, ja, muss halt der Chef entscheiden dann am Ende. Ja gut, aber so, wer ist denn dann der Chef? Eine befreundete Gemeinde, die ich echt sehr schätze, die hat was Schlaues gemacht. Die haben gesagt, wir regeln diese Fragen einfach über unsere Grundwerte. Die haben verschiedene Werte in der Gemeinde, haben sie mal festgelegt, haben sie auch auf ihre Homepage gesetzt. Da steht, hey, wir als Gemeinde haben den Wert zum Beispiel Großzügigkeit, Wertschätzung, Glaube. Und dann ist noch ein Wert dabei und der heißt Exzellenz, haben sie den genannt. Leidenschaft sichtbar machen. Und sie präzisieren das ein bisschen, sie schreiben auf ihrer Homepage, wir träumen von einer Kirche, in der jeder sein Bestes gibt. In der in jedem Gottesdienst, in jeder Kleingruppe und in jedem Bereich unsere Leidenschaft für das, was wir tun, sichtbar wird. Klingt gut. Weiß nicht, was du so mit dem Wert von Exzellenz verbindest. Ich finde ihn eigentlich schön. Ich mag diese Gemeinde, die den Wert hat, auch sehr. Da läuft es auch teilweise richtig gut bei denen. Jetzt habe ich mich aber gefragt, hey, damals, als ich die Diskussion mit diesem Schlagzeuger hatte, über Pufka, Pufka, hätte der Wert eigentlich geholfen? Wenn ich hätte sagen können, du, auf unserer Homepage steht ja Exzellenz und so. Hätten wir das Problem lösen können, dass wir unterschiedlicher Meinung darüber waren, was ist denn gut genug? Ich glaube nicht. Weil so schön wie dieser Wert ist und dieser Text auch, den kann man total unterschiedlich lesen. Es gibt Menschen, die lesen hier Exzellenz, Leidenschaft, das Beste geben und die werden völlig entspannt. Weil sie sagen, ja super, da steht ja kein Minimumstandard. Da steht ja gar nicht, dass ich 2 Schlagzeugbeats können muss, bevor ich auf die Bühne darf. Steht da ja nicht. Da steht nur, ich soll mein Bestes geben. Ja gut, mein Bestes, das ist halt ein Beat. Das ist das, was ich gerade kann. Mehr geht halt gerade nicht. Ich finde den Wert super, weil der entspannt mich. Solange ich das gebe, was ich kann, das Beste, reicht das ja. Dann gibt's andere, die lesen den gleichen Text und die werden überhaupt nicht entspannt. Im Gegenteil, die sind mega unter Druck. Die lesen das und sagen, oh, okay, Leidenschaft, Emotionen. Jetzt muss ich jedes Mal was fühlen, wenn ich was mache. Ich bin aber irgendwie, ich spüre da nicht immer was, dass ich richtig Bock habe auf eine Sache. Und das Beste geben, jedes Mal, in jedem Bereich. Ja, was ist das Beste? Das ist mehr, als ich gerade kann und mehr, als ich mal eben so aus dem Ärmel schüttel. Ich muss mich da vorbereiten und ich muss immer besser werden. Ich muss eigentlich perfekt sein. Hey, das ist ja Perfektionismus, das setzt mich unter Druck. Der gleiche Wert, der gleiche Text. Aber bei Menschen entsteht ein völlig anderes Bild im Kopf. Die einen lehnen sich zurück und sagen, ja, cool, passt, reicht, ja. Und die anderen kriegen Schweißausbrüche und sagen, ey, das setzt mich unter Druck. Perfektionismus, das kriege ich nicht hin. Welche Gruppe hat jetzt recht? Die Entspannten oder die unter Druck sind? Welches Gefühl hat recht? Ich möchte versuchen, heute eine kleine Antwort so darauf zu geben und diesen Wert von Exzellenz, so wie ihn auch die Gemeinde, die ihn auf ihrer Homepage hat, versteht, wie das eigentlich gemeint ist und wie wir vielleicht auch praktisch damit umgehen können. Ich glaube nämlich, dass Exzellenz immer 2 Seiten hat. Und ich möchte beide Seiten erklären anhand von dem Leben vom König David. Wenn man sich so überlegt, welche Person in der Bibel ist wirklich leidenschaftlich gewesen, würde man sich darüber streiten, ob man Jesus auf den ersten Platz setzen muss, weil er halt Gottes Sohn ist und irgendwie immer auf die 1 gehört, oder David. Weil so David ist so der Prototyp für Leidenschaft. Im Alten Testament finden wir seine Geschichte in den Samuel-Büchern. Die kann man gar nicht jetzt auf die Schnelle erzählen. Die ist mega spannend. Es ist alles drin in seinem Leben. Er fängt als kleiner Hirtenjunge an. Er wird soll König werden, er erschlägt einen Riesen, gegen ihn wird intrigiert, er muss fliehen, er führt eine Miliz an, er wird ein Krieger, dann wird er König, dann verstrickt er sich so in Sex-and-Crime-Geschichten, kommt da wieder raus. Also es ist alles drin in diesem Leben. Und von ihm können wir, glaube ich, was lernen über Exzellenz. Und die erste Geschichte, die steht in 1. Samuel 16, da taucht David zum ersten Mal auf. Also er ist ja noch sehr jung. Man vermutet, er war Teenager zu diesem Zeitpunkt. Und zu dieser Zeit bekommt seine Familie Besuch, nämlich vom Propheten Samuel. Der Prophet Samuel hat von Gott einen Auftrag bekommen, nämlich, du sollst den neuen König von Israel einsetzen, salben. Also man hat damals diese Könige mit Öl gesalbt und das war so das Zeichen auch der Berufung und der Einsetzung. Und Samuel hat von Gott gewusst, hey, einer von den Söhnen Isais, das ist der Vater von David, einer von denen wird's. Aber Gott hat dem Samuel nicht gesagt, welcher. Und jetzt standen 8 Stück zur Auswahl. Also lässt Samuel einfach alle antreten und dann stehen sie da wie die Orgelpfeifen und Samuel guckt sich die an und direkt beim Ältesten bleibt er hängen, beim Eliab. Und der Eliab, die Bibel sagt, der war schön, der war groß, der war stark, ja, so hier wie der Gaston da vorne. Das war, boah, das war eine Maschine, würde man sagen, so. Und der Samuel ist begeistert, weil er sagt, boah, guck dir die Muskeln an. Und gut aussehen tut er auch noch, da kann sich der Bachelor hinter verstecken. Und wahrscheinlich hatte der auch noch Charisma und war so ein geborener Anführer, würden wir vielleicht sagen. Und Samuel denkt sich, ja klar, der muss es sein. Also wer, wenn nicht der? Der ist doch prädestiniert, um König zu werden. Und dann hört Samuel in sich die Stimme Gottes und Gott sagt, nein, der wird's nicht. Und Gott begründet das folgendermaßen. 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott erklärt Samuel hier was. Er sagt, hey, pass auf, es geht nicht nur um das Äußere einer Sache. Und manchmal lesen wir diesen Vers so, hey, wie was aussieht, ist doch völlig egal. So, Hauptsache irgendwie nicht besonders gut machen oder besonders schön, weil da ist Gott ja eh wurscht. Ja, das steht da aber nicht. Weil Gott sagt ja hier ganz klar, hey, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und das ist, glaube ich, gar nicht kritisch gemeint, so nach dem Motto, Samuel, hey, lern doch endlich mal was. Es soll nicht der Schönste werden, such gefälligst den hässlichsten Sohn von Isai aus. Nimm den, der am unbedeutendsten ist und am schlechtesten aussieht, der muss König werden. Macht Gott ja nicht. Die Bibel sagt, David, der dann König wird, der war auch schön von Gestalt und gut gebaut, aber halt nicht so wie der Eliab. Gott sagt schon, hey, Menschen, wir schauen auf das, was vor Augen ist. Und das ist völlig auch in Ordnung, es ist völlig normal. Ehrlich gesagt, wir können da gar nicht raus. Und deswegen versuchen wir auch ganz viele Dinge gut zu machen. Deswegen putzt man die Gemeinde, weil man sagt, hey, vielleicht sehen Menschen sonst den Staub und dass es einfach hässlich ist. Deswegen geben sich die Mitarbeiter im Kindergottesdienst Mühe, dass es für die Kinder richtig cool wird. Und sie denken sich Sachen aus, ja, weil Kinder sehen, was vor Augen ist. Wie Menschen auch. Und die merken, hey, ist was mit Liebe gemacht? Ist das ansprechend? Ist das schön? Wir sehen, was vor Augen ist. Und das ist auch völlig in Ordnung und gut. Und deswegen hat Gott auch gar nichts dagegen, wenn du wunderschön bist. Und toll aussiehst oder begabt in gewissen Bereichen das gut machst, das ist für Gott kein Problem. Aber er sagt, ich sehe tiefer. Das ist nicht das Einzige, worauf ich schaue. Ich schaue nicht nur, wer sieht gut aus, wer ist der geborene Anführer, sondern ich schaue auf das Herz. Und das kannst du als Mensch nicht. Und das ist für mich das erste Bild für Exzellenz, wenn wir das deutlich machen wollen, ist das Herz. Denn äußerlich betrachtet wäre der Eliab die perfekte Wahl gewesen. Dem widerspricht Gott ja gar nicht. Rein äußerlich hätte das gepasst. Aber Gott sagt, ich sehe das Herz an, die Persönlichkeit, den Charakter. Ich sehe die Beziehung zu mir. Und die hat Eliab nicht. Aber David hat sie. Der sieht äußerlich gerade nicht so aus, als würde da mal ein guter König drauf werden, aber ich sehe, dass es innerlich passt und der Rest mag sich entwickeln. Gott trifft eine exzellente Wahl, denn er schaut nicht nur auf das Äußere, sondern auf das Herz. Und das ist der große Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektionismus. Weil Perfektionismus schaut unterm Strich nur, wie ist das Ergebnis? Haben wir als Band die Songs fehlerfrei gespielt und haben die meisten Leute auch noch glücklich und zufrieden geguckt? Ja, passt, fertig. Gut, und nächstes Mal machen wir es noch besser. Die Kleingruppe. Hat die stattgefunden? War meine Wohnung sauber? Hat allen das Essen geschmeckt? War eine nette Atmosphäre? Hatte ich mich gut vorbereitet auf den Impuls? Ja, check. Alle zufrieden, fertig. Und nächste Woche muss ich es noch besser machen, weil wir müssen uns ja steigern. Perfektionismus schaut immer nur auf das Ergebnis. War es gut genug? Hat alles geklappt? War es? Ja, perfekt, wie der Name sagt. Und Gott sagt aber, hey, ich schaue tiefer, weil ich schaue auf Exzellenz. Denn bei Perfektionismus kann es so sein, dass das Ergebnis super ist. Aber die Haltung, die dahinter steht, gefällt Gott nicht. Es kann nämlich sein, auch in einer Kirche, auch in einer Gemeinde, dass man alles perfekt macht und man gibt sich Mühe und man will das Beste, aber es geht einem nicht um Gott, sondern es geht einem um die persönliche Ehre zum Beispiel. Ich möchte gelobt werden dafür, dass ich das hier so toll mache. Oder ich möchte, dass mein innerer Kritiker endlich mal zufrieden ist und die Klappe hält. Dass ich selber sagen kann, jo, das war gut heute. Dann bin ich zufrieden. Oder ich möchte einfach nur Erfolg haben, dass die Gemeinde wächst, dass alles noch besser wird. Und deswegen machen wir es gut und wollen wir es perfekt machen. Und dann kann das Ergebnis durchaus super sein und perfekt und Hammer. Aber Gott ist trotzdem, in Anführungsstrichen, er ist nicht zufrieden, weil er sagt, hey, es geht dir um dich, es geht dir um deine Sache, es geht dir um Erfolg, aber es geht dir nicht um mich. Du willst Sachen richtig gut machen, aber aus der völlig falschen Motivation. Und für Gott ist das, warum wir eine Sache machen, wichtiger als das, wie wir es letztendlich machen. Für Gott ist es wichtiger, hey, stimmt dein Herz, wenn wir jetzt beim Beispiel Musik bleiben, geht es dir wirklich um mich? Willst du mir die Ehre geben? Meinst du das ehrlich, was du da singst und spielst? Das ist Gott wichtiger als, hast du fehlerfrei gespielt? Perfektion schaut immer auf sich selber, auf mich, auf meinen Erfolg. Exzellenz schaut auf denjenigen, den sie zum Ziel hat, und das ist Gott. Exzellenz hat immer die Komponente, hey, für wen mache ich es und warum? Und das ist diese Hauptmotivation. Und die fehlt bei Perfektionismus meistens komplett. Perfektionismus hat immer den Geber im Blick, den, der es macht, mich, ich, der ich was gebe. Exzellenz schaut auf den Empfänger. Hey Gott, wie geht's dir damit? Gefällt dir das? War das gut für dich? Was sind deine Empfindungen bei dem, was ich mache und tue? Und Gott geht es um das Herz und Gott sagt, hey, ich nehme David, auch wenn er äußerlich gesehen das nicht so gut passt wie der Eliab, aber innerlich passt es. Die Herzenshaltung, die Motivation, das ist die Grundlage für Exzellenz, das ist die eine Seite. Und deswegen dürfen wir, ja, entspannt sein. Diese erste Gruppe, die sich zurücklehnt bei Exzellenz, ja, man darf entspannt sein, weil du musst nicht perfekt sein. Es muss nicht immer alles mehr und besser und nie zufrieden und immer der Perfektion nachstreben. Nein, Gott geht es dir um das, was du drinnen empfindest. Was empfindest du, wenn du dienst, wenn du etwas gibst, wenn du etwas machst? Worum geht es dir? Das ist Gott wichtiger als das Ergebnis, was unterm Strich vielleicht rauskommt und ob die Leute sagen, wow, das war richtig gut heute oder nicht. Das ist die eine Seite von Exzellenz, das Herz. Und jetzt gibt es noch eine zweite Seite. Dazu gehen wir ans Lebensende vom König David, 2. Samuel 24. Da ist er mittlerweile schon ein älterer Herr, hat wie gesagt viel erlebt, ist mittlerweile König. Das Land ist gerade in einer Krise, wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, was los ist, aber es ist echt schwer gerade alles. Und David fragt Gott, was kann ich tun als König, damit diese Krise aufhört, damit du eingreifst? Und Gott sagt zu ihm, David, pass auf, geh auf das Feld von dem Bauern Arauna. Kauf das, bau dort einen Altar und opfere mir und dann werde ich die Krise beenden. David geht hin, er sucht das Feld. Der Bauer Arauna ist zufälligerweise gerade auf dem Feld, er pflügt. Und David geht hin und sagt, hier Arauna, pass auf, so und so hat Gott zu mir gesprochen, ich soll dein Feld kaufen, Altar bauen, opfern, fertig. Und dann sagt Arauna Folgendes zu David. Er sagt, König David, du musst das Feld nicht kaufen. Ich schenk's dir, es gehört dir, du musst nichts bezahlen. Und guck mal, mein Pflug aus Holz, den schenke ich dir auch. Den kannst du zusammenhauen und ein Feuer draus anzünden. Und meine Ochsen, die hier stehen, die schenke ich dir auch. Die kannst du schlachten und opfern. Und dann ist Gott zufrieden. Du kriegst alles umsonst. Mega cool, oder? Ja, super, so wünscht man sich das doch. Gott gibt einen Auftrag, man ist gehorsam. Und dann stellt sich raus, es kostet mich noch nicht mal was. Hammer, Gott bezahlt auch noch die Rechnung. Schön, super, so sollte das christliche Leben sein. Was sagt David auf dieses großzügige Angebot? Er sagt zu Arauna Folgendes. Nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert. Denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. David sagt nein. Ich nehme das Angebot nicht an. Ich bezahle dafür. Ich könnte es umsonst haben, aber ich gebe lieber Geld dafür aus. Warum? Weil David sagt, Gott kriegt von mir keinen Billigkram. Gott kriegt von mir nichts, was ich irgendwie so zufällig gerade rumliegen habe und mich nichts kostet. Wenn Gott was von mir bekommt, dann habe ich dafür bezahlt. Und das ist die zweite Seite von Exzellenz. Die erste ist das Herz. Kein Druck. Es geht um das, was du für Gott empfindest, nicht um das Ergebnis. Das zweite Symbol für Exzellenz ist aber das Fragezeichen. Exzellenz als Wert hinterfragt uns auch. Es hinterfragt uns, hey, das, was du machst, ist das eigentlich angemessen? Zeigt mein Handeln wirklich meine Leidenschaft für eine Sache? Hey, weil es ist so leicht zu sagen, ich bin für das und das leidenschaftlich. Das können wir ganz schnell sagen. Und wir können ganz schnell sagen, boah, ich liebe diesen oder jenen Menschen oder auch Gott und ich bin emotional, ich brenne für dieses oder jenes. Das kann man ja ganz schnell sagen. Nur die Frage ist ja, woran zeigt sich das denn? Ich kann ganz leicht sagen, hey, meine Kinder sind mir das Wichtigste. So, wenn ich die aber eigentlich nie sehe, weiß ich nicht, ob die das Gefühl haben, ja, das ist beim Papa wirklich so. Und manchmal sagen wir, ja, wir haben Leidenschaft für dieses oder jenes und versuchen aber auf dem günstigsten Weg irgendwie ans Ziel zu kommen. So billig wie möglich. So diese Geiz ist geil Mentalität. Das ist nicht nur in der Kirche so, auch woanders. Wir haben Leidenschaft für Sport, aber oh, wir versuchen schon, das Training so schnell wie möglich durchzuziehen und nicht zu sehr zu quälen irgendwie. Und Exzellenz hinterfragt das und sagt so, hey, zeigt dein Handeln wirklich, was dir eine Sache wert ist? Das, was du sagst und das, was du dann tust, stimmt das miteinander überein oder nicht? Und wieder, hier geht's nicht um Perfektion und Druck. Weil David sagt ja nicht, pass auf, Arauna, ich verkaufe jetzt alles, was ich zu Hause habe, meinen Palast, meine Pferde, meine Sportwegen, ich nehme noch einen Kredit auf und verschulde mich, ich gebe dir mein ganzes Geld, weil wenn ich Gott ein Opfer bringe, muss das so teuer wie möglich sein. Ja, alles. Dann behalte ich nichts zurück, alles weg, ich verkaufe auch die Klamotten, die ich anhab. Nee, das macht David ja nicht. Sondern was sagt er? Er zahlt, ey, ich zahle das, was es wert ist. Ich will dir das Feld abkaufen, gemäß seinem Wert. Exzellenz gibt das, was angemessen ist und machbar. Exzellenz hinterfragt unser Handeln, aber nicht im Sinne von, hey, du musst mehr, du musst mehr, du musst mehr, sondern, hey, ist das angemessen? Ist das okay? Und Gott ist ein Meister darin, jeden Menschen aus meiner Sicht individuell zu betrachten. Und nicht zu sagen, hey, für dich gilt genau der gleiche Standard wie für den anderen. Weil wisst ihr, es gibt Leute, vielleicht auch hier in der Kirche, keine Ahnung, 500 Euro ausgeben für irgendwas, es tut dir nicht weh. Ist so, tut dir nicht weh, hast du halt gerade. So, du kannst die Heizung auf 5 drehen. Kannst du bezahlen, alles in Ordnung. Und dann gibt's andere, für diesen 50 Euro auszugeben, ein richtig großes Ding. Und Gott ist dann keiner, der sagt so, oh, jetzt muss ich's gerecht machen, 250 für jeden. So, beide das Gleiche. Nein, Gott sagt, hey, für dich ist das eine nicht viel, für den anderen schon. Ich bemesse dich an dem, was du geben kannst, an dem, was du hast, nicht an dem, was jemand anderes macht. Exzellenz bringt mich nicht in Vergleich mit anderen. Es geht um mich, um mein Herz. Zeig das, was ich auf dem Herzen habe, mein Handeln. Ist das dann angemessen und machbar für mich? Nicht für jemand anderen, sondern für mich. Ich möchte das abschließend nochmal verdeutlichen mit einem Beispiel. Dieses Herz und dieses Fragezeichen, wie wir das vielleicht verbinden können. Ich glaube, viele von euch, ihr habt schon mal sowas hier gesehen. Ein klassisches Kinderbild von einem Kleinkind. Viele Striche, sehr kreativ, um es mal vorsichtig zu sagen, etwas durcheinander, nicht so ganz klar erkennbar, was das sein soll. Und ihr habt es vielleicht alle auch schon mal gesehen, irgendwie bei jungen Eltern oder so. Es gibt ja Eltern, die hängen sowas auf zu Hause. Und dann als Außenstehender guckt man darauf und sagt so, ist jetzt kein kleiner Van Gogh, der sich da verwirklicht hat. Von Hochbegabung kann man auch nicht sprechen. So, also es sieht jetzt nicht toll aus, ehrlich gesagt. Warum hängen Eltern das auf? Warum gibt es Eltern, die sich darüber freuen? Ja, weil sie sagen, hey, mein Kind hat sein Herz da reingesteckt. Mein Kind will mir eine Freude machen. Und mehr kann es halt nicht gerade. Und das ist doch völlig okay. Mehr kann mein Kind gerade nicht machen. Aber ich freue mich darüber, weil es hat sein Bestes gegeben. Es will mir eine Freude machen, das ist super. Ob das andere jetzt gut oder schlecht finden, ist mir gar nicht so wichtig. Ist doch wurscht. Es geht darum, das Herz des Kindes dahinter. Und deswegen ist so ein Bild für viele Eltern exzellent. Aber jetzt stell dir mal vor, das Kind ist 35 Jahre alt. So. Und das Einzige, was es seinem Papa zum Geburtstag mitbringt, ist sowas hier. Da würden wir doch nicht sagen, oh, da hat er aber echt sein Herz reingelegt, der kleine 35-Jährige, ne? Nee, da würden wir sagen, hey, kann es sein, dass du stinkend faul bist? Kann es sein, dass deine Eltern dir gar nichts wert sind? Weil du könntest ja auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ein ordentliches Bild kaufen, wenn du schon Kunst verschenken möchtest. Oder du könntest dir ein bisschen Mühe geben. Mit 35 ist vielleicht, du kannst doch besser malen als mit 4 Jahren heute. Da würden wir doch nicht sagen, oh, das ist aber super, das ist exzellent. Nein, wir würden sagen, hey, hinterfrag mal deine Herzenshaltung. Weil das war vielleicht mit 4, 5, 6, 7 Jahren. Ja, da war das angemessen. Da hat es den Eltern auch Freude gemacht. Aber jetzt ist das nicht das Beste, was du geben kannst. Das ist nicht das, was machbar ist und angemessen ist. Es ist viel weniger. Und genau darum geht's. Diese zwei Seiten von Exzellenz. Das eine ist absolute Entspannung. Hey, es geht um dein Herz. Und dann ist aber die Frage, was entsteht aus deinem Herzen? Was ist machbar und angemessen? Und ich glaube, es gibt Leute hier, ihr versucht, wie ein Van Gogh zu malen für Gott und kriegt es nicht hin und macht euch selber Druck und sagt, hey, es muss doch aber und Gott wird nie mit mir zufrieden sein. Nein, darum geht's nicht. Gott sagt, hey, und wenn du das ablieferst und das ist alles, was du geben kannst, ich freue mich, das ist gut. Und dann gibt's andere vielleicht, die hier sind und die sagen so, ja, ich will Gott eigentlich nur sowas abgeben, so weil ich habe auch keine Lust, jetzt wirklich mehr zu machen. Was drückt das, was wir tun, aus? Was ist wirklich auf unserem Herzen? Jetzt können wir als Gemeinde natürlich ganz einfach sagen, hey, wir klauen den Homepage-Eintrag von den anderen, setzen das jetzt auch auf unsere Homepage und jetzt wären hier alle exzellent. Fertig. Geht nicht. Du kannst Exzellenz nicht verordnen als Wert. Du kannst auch keine Standards rausgeben, haben wir ja gerade gemerkt, und sagen so, das hier ist jetzt exzellent und alles, was drüber ist, super, ist eine Zugabe, alles, was drunter ist, oh, da werden wir mal dringend reden müssen. Das funktioniert ja nicht. Man kann ehrlich gesagt auch gar nicht so entscheiden, ab heute werde ich exzellent. So, ab heute lebe ich diesen Wert. Was können wir tun jetzt? Ich war vor ein paar Jahren ja Schüler im Glaubenszentrum an der School of Worship. Und eines Morgens war ein Gastdozent da und dem habe ich entgegengefiebert, weil den wollte ich schon immer mal kennenlernen. Lothar Kosse. Songschreiber und vor allem ein unfassbarer Gitarrist. Das, was der Mann aus 6 Saiten rausholt, ist der absolute Wahnsinn. Und es ist eins meiner Vorbilder und ich habe mich so gefreut, dass der kommt und der hat uns unterrichtet und es war stark. Und dann hat er mit der Akustikgitarre live 2 Songs gespielt und ich bin in meinem Sessel versunken, weil ich dachte, das ist Musik, Wahnsinn, was der drauf hat. Und am Ende vom Unterricht, als alle schon zum Essen sind, bin ich zu ihm und habe einfach mit ihm geredet, weil ich wollte diesen Mann kennenlernen. Und ganz am Ende sagt er dann so zu mir, hey Martin, darf ich noch für dich beten? Ey, wenn Lothar Kosse zu dir sagt, darf ich für dich beten? Da sagst du nicht nein. Du, das Schnitzel wartet. Nein, da sagst du, ja klar, herzlich gerne. Darf's auch ein charismatisches Gebet sein, 10, 15 Minuten lang. Gerne, mach. Und bevor er angefangen hat, habe ich mich gefragt, wofür wird er jetzt denn beten? Segnet der jetzt meine Finger, meine Hände, dass ich schneller spielen kann als vorher? Betet der für mein Gehör, dass ich einfach besser wahrnehmen kann, was sind gute Melodien, Songs mehr raushören kann? Betet er für Kreativität? Ja, wofür betet der Mann jetzt? Er hat gebetet für Leidenschaft. Er hat gesagt, Gott, hey, hier ist der Martin, du kennst ihn. Und ich bitte dich, schenk ihm Leidenschaft für sein Instrument. Schenk ihm Leidenschaft für die Gitarre. Schenk ihm Leidenschaft für Musik, für Songs, die dich verherrlichen. Gib ihm Leidenschaft. Und ich finde das auch heute noch ein mega weises Gebet. Weil ich glaube, Lothar Kosse wusste in dem Moment, hey, Leidenschaft ist der Schlüssel für alles. Wenn der Martin Leidenschaft hat für sein Instrument, dann wird er üben, dann wird er besser werden. Wenn der Martin Leidenschaft hat für Musik, dann wird er sich damit beschäftigen, dann wird er versuchen, da reinzukommen und Gott über diesen Weg die Ehre zu geben. Leidenschaft ist der Schlüssel. Ob du jetzt hier sitzt und sagst, du bist Perfektionist und du willst einfach nur alles mit Druck machen, Leidenschaft für Gott ist der Schlüssel, dieses Herz zu entwickeln. Wenn du hier bist und sagst, so, ich kriege irgendwie aber meinen Hintern nicht hoch, Leidenschaft ist der Schlüssel. Wenn du sagst, hey, ich möchte so gern besser werden, ich möchte Gott mehr geben, aber ich weiß nicht wie. Leidenschaft ist der Schlüssel. Aus meiner Sicht entsteht Exzellenz aus Leidenschaft. Die Grundlage für Exzellenz ist Leidenschaft für eine Sache, für Musik, für Schreiben, für Lehre, für Kinderdienst, für Sport, für was auch immer. Dinge exzellent zu machen, geht es um die Leidenschaft im Herzen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt zum Ende dieses Gottesdienstes nochmal aufstehen, weil Leidenschaft, ich glaube, die kann man auch nicht reinpredigen oder sich selber anerziehen oder so. Ich glaube, Leidenschaft ist aber etwas, was Gott uns schenken möchte. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir gemeinsam jetzt nochmal aufstehen. Ich möchte für uns beten und ich möchte uns auch segnen. Und wenn du aufgestanden bist, dann würde ich dich bitten, einfach mal kurz die Augen zuzumachen. Also erst aufstehen, dann die Augen schließen, weil sonst es könnte auch gefährlich werden. Aber wenn du stehst, mach einfach kurz die Augen zu. Und bevor ich jetzt bete, kurze Frage. Wenn du hier bist und sagst, jo, ich möchte Leidenschaft haben, ganz neu für Gott oder für meine Berufung, für das, was Gott in mein Leben gelegt hat, vielleicht auch für Gaben und Talente, die irgendwie eingeschlafen sind die letzten Jahre oder für Kirche, für Gemeinde. Wenn du da bist und sagst, ich möchte neue Leidenschaft haben, heb kurz einfach mal deine Hand, damit ich weiß, ob es überhaupt jemanden betrifft. Okay, ja. Dankeschön. Herr Jesus, du bist der, der alles hier gemacht hat. Diese Welt, diese Gemeinde und jeden Einzelnen von uns. Und du hast dir was dabei gedacht, bei jedem Einzelnen hier. Davon bin ich überzeugt. Und du hast was reingelegt in unser Leben, was sonst keiner hat. Eine Kombination aus Persönlichkeit, aus Begabungen, aus Leidenschaften, aus so vielen Dingen. Und Herr Jesus, du kannst dieses Feuer, das, was wir brauchen, neu in uns entfachen. Und darum möchte ich dich bitten, so unterschiedlich, wie wir jetzt hier vor dir stehen, mit ganz unterschiedlichen Talenten und Begabungen und Zielen und Visionen und Persönlichkeiten, schenk uns neu Leidenschaft für dich, für die Person Jesus Christus. Herr Jesus, weil wir glauben, dass daraus alles andere entstehen wird. Sei es, dass du neu unsere Gaben entfachst, oder uns neu in eine Berufung reinbringst oder in einen Dienst oder in was auch immer. Weil Jesus, wir bitten dich, zünd neu dieses Feuer an. In jedem Menschen, der jetzt hier ist oder diese Predigt hört und sagt, ja, ich brauche neue Leidenschaft. Gib uns das neu für dich, Herr Jesus. Für dich als Person, für den Retter und Erlöser, der alles für uns gegeben hat.
Und Herr Jesus, ich möchte uns segnen in deinem Namen und uns unter deinen Segen stellen. Ich segne uns im Namen des Vaters, der jeden von uns so individuell geschaffen hat. Ich segne uns im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der uns alle erlöst hat und zu einer Gemeinschaft zusammengestellt hat. Und ich segne uns im Namen des Heiligen Geistes, der uns leiten will, der das Feuer auch in uns sein will, der uns wachsen lassen möchte in den Dingen, die Gott uns aufs Herz auch gelegt hat. Ich segne uns im Namen dieses dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen.